Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Die knappen Spiele, die musst du gewinnen, weil die nicht knapp sind, die gewinnst du sowieso. Und deswegen war das heute ein sehr wichtiges Spiel gegen einen wirklich sehr guten Gegner.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir zeichnen auf an einem, ja, mittlerweile doch etwas späteren Sonntagabend. Ich bin relativ froh, dass ich es wieder zurückgeschafft habe aus dem Signal Iduna Park in mein Büro. Als allererstes, als ich reingekommen bin, habe ich erstmal die Heizung aufgedreht und dann habe ich mich kurz umgezogen. Ich war nass wie die viel beschworene Katze und das ist ja, Anfang Dezember nicht ganz so angenehm bei den Temperaturen. Da fällt mir übrigens ein, wir zeichnen auf. Ja, am Nikolaustag, am Nikolausabend. Und deshalb, auch wenn ich jetzt mittlerweile wieder etwas trockener bin, so richtig Nikolausgefühle an einem Arbeitstag, die kommen dann vielleicht nicht so auf, wie man das aus früheren Zeiten kannte. Aber zunächst mal Happy Nikolaus an dich, Manni Sedelbauer.
Hi Olli, das wünsche ich dir auch und allen da draußen natürlich auch. Ich habe mich nur gefragt, Olli, ich als ja. Bayer feiere ja Nikolaus am 6. Dezember. Ist das denn in Ostwestfalen anders?
Nein, ja, also du hast grundsätzlich recht, aber es gibt eine ganz kurzer Exkurs zum Thema Nikolaus. Keine Sorge,
wir kommen auf den über den heiligen Nikolaus, gelesen von Oliver Müller.
Die spannende Frage ist tatsächlich und die kann ich bis heute nicht richtig beantworten. Du hast völlig recht, der 6. Dezember ist der Nikolaustag, wobei es ja streng genommen nicht der Nikolaustag ist, sondern der Nikolausabend. Das hieße, ich habe früher, als ich ein kleiner Junge war, meine Stiefel aufgestellt für den Nikolaus am Abend des 6. Und am Morgen des 7., den wir ja heute haben, wo wir aufzeichnen, da war dann irgendwas Kleines, Schönes, meistens was Süßes.
So war das.
Irgendwas zu naschen in meinem Stiefel, den ich aufgestellt habe, oder in meinen Schuhen. Andere Kollegen von mir damals, die sagten mir schon am 6. morgens, sie hätten in ihren Schuhen schon Süßigkeiten gefunden. Und dann habe ich mich bei meinen Eltern beschwert und dann haben die gesagt, die haben überhaupt keine Ahnung. Es heißt Nikolausabend und der Nikolaus kommt am Abend des 6. und da liegst du schon im Bett und deshalb kriegst du deine Süßigkeiten erst am Morgen des 7. Also für mich ist, wenn man so will, heute Nikolaus.
Okay, fantastisch. Ja, bei mir auch da vielleicht noch ein Mini-Exkurs versprochen, dauert nur 2 Sätze. Bei uns kam er sogar immer am 5. Dezember, weil am 6. mein Opa immer Geburtstag hatte und da war er eh schon großes Tamtam und deshalb haben wir das vorgezogen. Aber das werde ich meinen Eltern sagen, dass wir es eigentlich auch einen Tag hätten später feiern können. Ja, aber wahrscheinlich waren wir auch als Kinder so ungeduldig, dass wir das nicht gepackt haben, dass alle um uns herum schon die Geschenke hatten oder vielleicht was Kleines im Stiefel und wir noch nicht.
Ja, ich bin etwas strenger erzogen worden vielleicht als du. Ja. Ist vielleicht auch Generationsfrage.
Ja, vielleicht. Gucken wir mal. Olli, was auf jeden Fall für den BVB im Sack hatte, sind 3 Punkte. 3 sehr, sehr wichtige Punkte.
Oh ja, oh ja.
Und das haben, glaube ich, alle auch so nach dem Spiel unterstrichen. Ne? Du hast wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt, auch weil die Konkurrenz natürlich gepatzt hat. Ne? Also die Stuttgarter in München komplett unter die Räder gekommen. Dann hat Frankfurt in Leipzig 6-0 verloren, konnte man so, fand ich, auch nicht erwarten. Leverkusen hat Punkte gelassen. Und du hast halt auch gegen den Konkurrenten, der die Hoffenheimer ja waren, vor diesem Spieltag zumindest, auf Distanz gehalten, da sogar den Abstand vergrößert und bist jetzt ziemlich, ja, komfortabel an Position 3 in der Tabelle und schon 5 Punkte vor dem 4. Bayern 04 Leverkusen. Also das zeigt schon mal, wie wichtig das heute auch war, ne?
Definitiv. Und du hast damit eine Ausgangsposition geschaffen, die eigentlich besser nicht sein könnte, um dich vielleicht bis Weihnachten, gibt ja noch zwei Bundesligaspiele plus dann ein Champions League-Spiel, das steht ja als nächstes an, aber in den beiden Bundesligaspielen in Freiburg, auch eine Mannschaft mit internationalen Ambitionen, und dann kurz vor Weihnachten am Freitagabend zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, dich vielleicht auch noch weiter abzusetzen von den Verfolgern. Und das ist sicherlich etwas, bei allem, was wir jetzt gleich auch besprechen werden. Es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ja, inwieweit spielt der BVB, der ja in der Bundesliga erfolgreich unterwegs ist, auch einen Fußball, der gut genug ist, der den Ansprüchen dieses Vereins entspricht. Mhm. Aber wenn wir das diskutieren, müssen wir das natürlich auch immer in das einordnen, was eigentlich das Allerwichtigste ist. Das sind die Resultate. Und da muss man sagen, der BVB hat da einen richtig guten Schritt gemacht Richtung Ausgangsposition, Champions League Qualifikation, ganz vorsichtig ausgedrückt. Und was für mich auch ein wichtiger Aspekt ist, dieses Spiel gegen die TSG Hoffenheim, was ja tatsächlich sowas wie die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga
absolut
war.
Auswärts noch nie verloren.
Exakt, exakt. Sechsmal hintereinander, jetzt auch ungeschlagen gewesen. Also dieses Spiel war das Spiel 1 nach dem, darüber haben wir ja auch noch nicht gesprochen im Rahmen der Dortmund-Woche, war das Spiel 1 nach dem K.O. im DFB-Pokal gegen Bayern 04 Leverkusen. Und so ein bisschen die Bedenken, die man anschließend hatte nach dem Ausscheiden gegen Leverkusen, waren, oh, ist das jetzt eventuell ein Wirkungstreffer? Drückt das derartig auf die Psyche? Weil das natürlich irgendwo ja auch bedeutet, zumindest dann, wenn man realistisch ist, dass es die wahrscheinlich, ja, einzige will ich nicht sagen, aber die wahrscheinlich einzig halbwegs realistische Chance auf einen Titel, auf Silverware war in dieser absolut Saison, der DFB-Pokal. Du gehst da raus, du gehst da knapp raus, obwohl du gegen Leverkusen die Mannschaft mit dem deutlich besseren Ballbesitzanteil gewesen bist, in einem engen Spiel, und da bestand für mich schon die Gefahr, dass das eventuell mental einen kleinen Knacks gibt. Und da muss man einfach sagen, so wie es die Mannschaft dann gegen Hoffenheim gemacht hat vor ein paar Stunden, kann man diese Frage schon mal dahingehend beantworten. Nein, einen Knacks hat es nicht gegeben. Der BVB ist trotz des Pokalausscheidens wieder in der Spur.
Mhm. Ja, war enorm wichtig. Also, weil ich glaube, wenn du jetzt nach diesem Pokalaus nochmal irgendwie einen Rückschlag hinnehmen musst, dann sieht es schon gar nicht mehr so gut wieder vor Weihnachten aus. Und jetzt, wir haben es angesprochen, komfortable Situation, das aus. Ärgert natürlich alle immens, aber ich glaube, das muss man auch ein bisschen einordnen. Es war gegen Leverkusen, es war gegen einen sehr, sehr guten Gegner, und du hast deutlich besser gespielt. Ne? Du hast dann eben absolut knapp verloren, und ich glaube, das war anders als in den Vorjahren, als du dann jetzt beispielsweise auch gegen Wolfsburg ausgeflogen bist. Gut, da war dann die Personaldecke auch nicht so angenehm da in der vergangenen Saison. Aber ich finde, ganz ehrlich, auch wenn es bitter ist gegen Leverkusen, kannst du ausfliegen, und die Art und Weise, wie sie dort aufgetreten sind oder dann zu Hause aufgetreten sind, die war schon in Ordnung.
Definitiv. Also ich fand, dass auch die Tage nach dem Leverkusen-Spiel bis hin zu diesem Hoffenheim-Spiel offensichtlich gut genutzt worden sind von der Mannschaft und auch von Niko Kovac, was die Fokussierung auf diese Aufgabe gegen Hoffenheim angeht. Er hat viel über die Stärke von Hoffenheim geredet. Er hat gesagt, das, was da jetzt in dieser Saison entsteht, das kann für jeden Gegner gefährlich sein, was ja die Ergebnisse von Hoffenheim in den letzten Wochen auch unter Beweis gestellt haben, sodass, ich denke, schon die Sinne fokussiert waren. Pass auf, wir können einen wichtigen Schritt im Hinblick auf unser wichtigstes Saisonziel, und das ist ja nun mal die Qualifikation für die Champions League, auch wenn es jetzt nicht vielleicht das allergeilste Saisonziel ist im Vergleich zu einem möglich gewesen wären Gewinn des DFB-Pokals, aber das hat er der Mannschaft vermitteln können, weil die Leistung gegen Hoffenheim, fand ich, Manni, war konzentriert von A bis Z.
Ja, absolut. Und vor allem, ich fand, es hatte so ein bisschen unterschiedliche Phasen, dieses Spiel. Ne? Es war am Anfang, ja, und das fand ich sehr beachtlich auch, die Hoffenheimer, da hat man gemerkt, die kommen da mit einer breiten Brust an. Die waren körperlich auch in der Lage, den BVB, oder wären in der Lage gewesen, den BVB weh zu tun. Aber der BVB hat gerade da anfangs wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten. Und ich finde, das ist auch wieder so eine neue Qualität, wenn man so möchte, dass sie da einfach gut dagegen gehalten haben in dieser Anfangsphase. Dann fand ich, ist das Spiel so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Dann gab es jetzt nie so wahnsinnig viele Strafraumszenen oder gar Torchancen. Das war ja so ein bisschen das alte Leid der vergangenen Wochen auch schon, ne, dass in Dortmund-Spielen nicht so viel passiert. Und dann hast du aber natürlich zu einem idealen Zeitpunkt vor der Pause die Führung erzielt und hast dann, fand ich, auch in der zweiten Halbzeit, obwohl die Hoffenheimer, wenn man mal auf die Statistik guckt, eigentlich überlegen waren, eigentlich nichts mehr anbrennen lassen und hast dann dieses Spiel oder diesen Sieg in Anführungszeichen locker nach Hause gebracht, ohne dass es nochmal hinten aus irgendwie zittrig oder sonst was wurde. Du hättest ja eigentlich sogar noch ein Tor mehr schießen müssen. Denk da an diese Guirassy-Chance, die überragend übrigens vorbereitet war. Da kommen wir gleich dazu. Also ich finde, das lief halt perfekt nach der Dortmunder Schnauze, wenn man so möchte. Hast du es auch so gesehen oder sagst du es gar, oder was war für dich entscheidend, Olli? Dass sie am Ende gewonnen haben.
Ich glaube tatsächlich.
Und da nochmal, weil ich die Statistik gerade angesprochen habe, ne, ich würde die nochmal ganz kurz schnell nochmal vorlesen, weil der Ballbesitz war insgesamt 43 zu 57 für Hoffenheim. Sie haben deutlich mehr Pässe gespielt als die Dortmunder, also deutlich mehr, 420 zu 290. Also das sagt schon was aus. Und in der zweiten Halbzeit war es sogar noch überlegener, wenn man jetzt nur die Statistik sich anguckt, da hatte die TSG 63% Ballbesitz und der BVB nur 37%. Fand, das hat man dem Spiel nicht angemerkt.
Nee, man merkt es dem Spiel nicht unbedingt an, aber letztendlich, interessant, dass du das jetzt erwähnst, erinnern wir uns doch mal zurück an die beiden Spiele gegen Bayer Leverkusen. Das ist einmal das Spiel in Leverkusen, das Bundesligaspiel gewesen, wo Leverkusen deutlich mehr Ballbesitz hatte als Borussia Dortmund. Aber, wie heißt das so schön, Ballbesitz in sogenannten ungefährlichen Räumen. Und der BVB in diesem Spiel halt wesentlich griffiger, wesentlich entschlossener dann auch war. Und wenn dann auf Angriff umgeschaltet worden, auch mit mehr Tempo gespielt hat. Und dann nehmen wir vielleicht auch das DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Nicht gut aus Dortmunder Sicht. Da war der BVB die überlegene Mannschaft mit deutlich mehr Ballbesitz. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Borussia Dortmund gewinnt nur Spiele, wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat. Aber zurzeit ist es tatsächlich auch so. Und das zeigt ja auch, wie pragmatisch beispielsweise Niko Kovac jetzt an diese Partie gegen Hoffenheim herangegangen ist. Und da zeigte sich dann auch die Effizienz. Der erste vernünftige und dann auch allerdings richtig gut durchgespielte Angriff, der führte dann ja auch prompt zum 1:0 für den BVB, weil dann eben auch mal mit Tempo gespielt wurde. Also da hat Adeyemi wirklich schön gesehen, dass Jan Koto rechts durchgestartet ist, spielt ihm direkt in den Lauf, also wirklich mustergültig in den Lauf, dass der den auch im vollen Lauf mitnehmen konnte. Und wenn du dann tatsächlich Tempo reinbringst und wenn es dir gelingt, auch gerade weil Hoffenheim mit einer Viererabwehrkette spielt, hinter den Rücken dieser Kette zu kommen, dann kannst du natürlich auch schön zurücklegen und dann hast du die komplette Abwehr aufgerissen. Das fand ich war wirklich ein mustergültig durchgespielter Angriff. Julian Brandt hat viel Platz dann auch, um abzuschließen. Das war ganz witzig. Ich hatte ihn interviewt im strömenden Regen nach Schlusspfiff und ich habe ihn darauf angesprochen, dass er halt, hat ja auch sein 200. Bundesligaspiel für Borussia Dortmund gemacht, dass er auch getroffen hat und allerdings mit viel Platz getroffen hat. Und er meinte so ein bisschen ironisierenderweise, ich habe eigentlich, wenn ich zum Abschluss komme, ist immer ganz gerne, dass ich möglichst viel Platz habe, weil ist die Fallhöhe nicht so hoch, dass man sich vielleicht blamiert. Also, aber das war ein richtig gut herausgespielter Angriff. Und auf der Gegenseite, mein Gott, ja, Schlotterbeck hat einmal so einen Fernschuss von Lemperle quasi noch abgegrätscht, aber viel Möglichkeiten hatte Hoffenheim da auch nicht. Also es war nicht besonders unterhaltsam, das Spiel, überhaupt keine Frage. Es war alles andere als Zauberfußball, aber Borussia Dortmund hat pragmatischerweise genau das Richtige gemacht und ist halt nicht Gefahr gelaufen, in Hoffenheimer Konter zu rennen,
ja.
Hat den Hoffenheimern auch dadurch, dass man das Pressing so ein bisschen minimiert hat, also man hat sie nicht früh angelaufen, weil Hoffenheim natürlich gerade in den vergangenen Wochen immer dann gefährlich worden ist, wenn sie diese erste Pressinglinie des Gegners überspielen, dann schalten sie wirklich blitzschnell um, ja, und das hat man verhindert. Ging zu Lasten sicherlich, keine Frage, des Unterhaltungswertes dieses Spiel. Aber der Zweck heiligt die Mittel und am Ende gewinnt Borussia Dortmund diese wichtige Partie mit 2-0.
Ja, und wie schon gesagt, man kann es nicht oft betonen, haben sich genug andere Mannschaften schon an der TSG gerade zu Hause die Zähne ausgebissen.
Genau.
Also darf man da schon auch mal lobende Worte finden und ich finde auch gerade, Rotation war in den letzten Wochen sehr viel Thema natürlich auch, weil auch alle Spieler fit sind. Ne? Das hat Niko Kovac ja auch nochmal betont auf der PK davor. 22 Spieler hatte er am Freitag im Training auf dem Platz. Das ist schon bemerkenswert, aber ich finde gerade so diese Achse mit Schlotterbeck, Anton, der in der Mitte auch einfach Mr. 100% für mich ist. Anselmino auch wieder sehr, sehr gut gespielt. Ja. Schön, dass der auch wieder reingekommen ist. Der spielt das einfach so souverän runter. Also das finde ich schon beachtlich. Die Sechser-Kombi aus Metscher Sabitzer finde ich wirklich mit Abstand am besten.
Ist sie
das
auch.
Das gefällt mir immer am besten, auch wenn Metscher vielleicht gar nicht jetzt so ein überragendes Spiel gemacht hat, wie vielleicht noch die Wochen davor, aber trotzdem, die zwei gefallen mir wirklich gut. Auch Brandon und Adeyemi wieder sehr, sehr gut. Ich glaube, vorne im Sturm kannst du dich aktuell zumindest streiten. Ne, da sagen die einen, musst du vielleicht doch eher auf dieses Momentum setzen von Fabio Silva und dem einfach noch mehr Minuten geben. Ja, fand ich jetzt nicht so den entscheidenden Faktor heute. Dieser Hugo Garcia in Topform natürlich auch unbestritten. Und was mir aber besonders gut gefallen hat, Olli, sind einfach die Außenverteidiger. Daniel Svensson, ja, das Duracell-Häschen, das macht er schon seit ein paar Wochen, aber gerade auf der anderen Seite ist das eigentlich, fand ich, genau die Leistung gewesen, die von einem Spieler auf der Position gefordert wird und wie man diese Position auch spielen muss. Und deshalb, wir haben uns ein bisschen lange unterhalten, wer denn heute diese Auszeichnung verdient hat von uns, weil er gegen Leverkusen eben nicht gespielt hat. Aber wir haben jetzt nur mal dieses Spiel gegen Hoffenheim als Entscheidungsgrundlage genommen. Und deshalb kommt hier völlig verdient unserer Meinung nach unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, ihr dürftet raten nach der Einleitung von Manni, um wen es sich handelt. Wir reden über Jan Couto. Jan Couto, der seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und zwar in zweierlei Hinsicht, Pflicht und Kür. Er hat über seine rechte Seite so gut wie nichts zugelassen, was Hoffenheimer Gegenangriffe angeht. Das war jetzt auch nicht so abzusehen unbedingt, denn über die linke Hoffenheimer Angriffsseite kommt, ich glaube, wahrscheinlich sogar einer der schnellsten Bundesligaspieler aktuell mit Touré. Der geht richtig gut ab, vor allen Dingen, wenn er denn die Bälle direkt in den Fuß gespielt bekommt, dann kann der richtig Meter machen und dann ist es ganz, ganz schwer für einen, ja, wie soll man sagen, Schienenspieler, der jetzt vielleicht auch ein bisschen höher steht. Wenn du mit drei Innenverteidigern spielst, hast du den Rechtsverteidiger davor quasi als Flügelspieler ja fast eher, denn als klassischer Rechtsverteidiger, dann stehen die in der Regel etwas höher. Und wenn es dann zu einem Ballverlust kommt, ja, dann ist der Weg nach hinten umso weiter. Und dann kann es, wenn du einen schnellen Gegenspieler auf der Seite hast, auch fast schon zu spät sein. Das hat er taktisch, finde ich, sehr gut gelöst. Er hat diese Balance hinbekommen zwischen gutem Defensivverhalten und seinen Offensivaktionen und vor allen Dingen, was das Entscheidende ist, das, was er dann in der Offensive gemacht hat, das hatte wirklich Hand und Fuß. Haben wir es eben schon gesagt, als wir über die Einleitung des ersten Tores gesprochen haben, das macht er richtig gut, im perfekten Augenblick gestartet, bekommt den Ball von Adeyemi, legt dann zurück auf den Torschützen, auf Julian Brandt. Ja, und beim zweiten Tor hängt er auch mit drin im positiven Sinne, Manni. Ne? Er zieht sozusagen den Ball über den 16er hinweg zu Metscher, der dann ablegt auf Schlotterbeck.
Mhm, so ist es, so ist es. Und hätte ja auch eigentlich noch dieses dritte Dortmunder Tor, wenn es denn gefallen wäre, auf Guirassy ja auch herrlich vorbereitet. Ne? Da sprintet er über den kompletten Platz, sieht ihn dann schön und dann scheitert halt Serhou Guirassy ein bisschen sinnbildlich für seine aktuelle Situation am Querbalken. Also das wäre auch eine Wahnsinnsvorarbeit gewesen. Und ich finde halt, beim BVB ist es schon so mit dieser Dreier-Fünfer-Kette, eigentlich würde ich sagen, hast du gar nicht die perfekten Spieler dafür. Weil sowohl Daniel Svensson als auch Julian Riasson, ich weiß nicht, das sind für mich keine perfekten Schienenspieler. Also Daniel Svensson macht's gut, gar keine Frage. Aber eigentlich ist er nicht der perfekte Schienenspieler. Und bei Jan Couto siehst du halt schon, das hat er ja auch bei seiner vorherigen Station in Spanien auch immer gespielt, er kann das halt und er füllt das perfekt aus. Ne? Defensiv, ja, geht so, würde ich mal sagen, aber da hat er eben noch drei starke Innenverteidiger hinter sich und offensiv bewirkt er halt was, kreativ. Kreative Ideen hat er da und das ist schon dann für diese 3-5er-Kette mit ihm schon eine Bereicherung nach vorne.
Absolut. Er ist auch jemand, dessen Leistungskurve sicherlich nicht schwankungsfrei ist, aber grundsätzlich, wenn man so eine Langzeitleistungskurve
mal erstellen würde,
ganz genau. Okay, man kann natürlich theoretisch sagen, die fing auch bei minus null an irgendwann, als er
das
kam.
Ist richtig.
Da hat er sicherlich sehr, sehr unglücklich gewirkt in den ersten Spielen, aber er hat sich da mittlerweile reingefuchst in dieses Anforderungsprofil, macht das auch gut, ist sehr aktiv, ist auch jemand, vor allen Dingen, der ein gutes Gespür dafür hat, wann er sich dann auch mal wieder fallen lassen muss nach Ballverlusten, dass er dann zu spät kommt. Also es gibt diese klassischen Situationen, die, sagen wir mal, diese Schienenspieler haben, die man immer wieder bei verschiedenen Bundesligaspielen sieht, wenn der halt hinten dran ist und hinterherwetzen muss, das sieht man bei ihm relativ selten. Und das spricht auch für eine gewisse Spielintelligenz, die er hat. Aber ich gebe dir schon auch recht, es sind eigentlich Svensson, Riasson, Couto vielleicht auch jeder dieser drei Kandidaten für die zwei Positionen, die Borussia Dortmund hat. Man muss ja auch sehen, es ist ja ein Glücksfall, dass Riasson quasi beide Positionen auch begleiten kann, wenn dann tatsächlich mal was passieren sollte. Also da bist du solide aufgestellt. Das ist natürlich nicht das Nonplusultra auf diesen Positionen, was Borussia Dortmund da zur Verfügung hat. Aber das ist ja auch was ja heute einen relativ breiten Raum in unserer Folge einnehmen wird. Das Nonplusultra, was jetzt auch spielerische Qualität angeht, was, ja, ich sag's jetzt einfach mal, was die Wahrscheinlichkeit auf Zauberfußball erhöht, den sich ja viele wünschen, den dieser Kovac-Fußball vielleicht ein bisschen, ja, was soll ich sagen, zu pragmatisch ist, zu ergebnisorientiert ist. Das gibt der Kader des BVB aktuell, finde ich, auch nicht so richtig her. Also du hättest vielleicht jemanden oder du hast so jemanden, der für Zaubermomente sorgen kann, was er ja auch in dieser Saison wieder häufig getan hat. Das ist ein Karim Adeyemi, aber auch er hat so ein bisschen Leistungsschwankungen. Du hast einen Torjäger mit Serhou Guirassy, der jetzt auch von der Brillanz der vergangenen Spielzeit doch ein deutliches Stück entfernt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also man muss natürlich auch generell die Ansprüche so ein bisschen vielleicht mal runterschrauben und einfach mal so ein bisschen mehr Einsicht in die Notwendigkeiten haben. Ja. Dafür ist Kovac bekannt. Das wird ihm ja häufig auch zum Vorwurf gemacht, dass er vielleicht zu knochentrocken pragmatisch an die Sache herangeht und dass seine Mannschaften sich spielerisch dann nicht so richtig weiterentwickeln. Manni, finde ich ganz interessant. Du schlägst Hoffenheim 2-0. Was irgendwo ein Knackspiel war nach diesem Pokal aus und was jetzt auch die Partie war gegen die Mannschaft der Stunde, die Bayern mal ausgeklammert, die spielen ja quasi ihren eigenen Wettbewerb in der Fußball-Bundesliga. Und trotzdem Hast du so das Gefühl im Stadion, auch so von vereinzelten Publikumsreaktionen, auch so, ja, was die Kollegen dann teilweise sagen, ach, das war aber zäh, das war aber teilweise auch langweilig, das Spiel. Wo ich dann immer denke, boah, Leute, guckt doch mal auf die Tabelle.
Ne? Ja, ja.
Oder sehe ich das falsch?
Ja, also ich kann es ja schon auch, ich kann es schon auch verstehen. Das hat natürlich auch so ein bisschen, du kennst das natürlich noch besser, Olli, als ich, mit, glaube ich, auch ein Stück weit mit der Historie des BVB zu tun. Weil du hattest ja schon auch oft Mannschaften, die für Spektakel standen. Das lag an, an der Spielweise, das lag auch an der Qualität einzelner Spieler. Und diese Spieler hast du eben aktuell eigentlich nicht im Kader, ne? Wo Leute für ins Stadion gehen, die vielleicht auch andere Vereine in einer größeren Zahl haben, wo du dann wirklich mal mit der Zunge schnallst und sagst so, Mann, ey, der macht einfach Spaß zuzugucken. Fällt mir beim BVB jetzt tatsächlich eigentlich niemand ein, ne? Du kannst über jeden was Positives sagen. Du kannst über Waldemar Anton sagen, der ist wirklich absolut verlässlich. Du kannst Nico Schlotterbeck im Aufballspiel loben. Du kannst Adeyemi mal für einen genialen Moment, für ein geniales Dribbling loben. Julian Brandt für eine gute Ball. Ja. Also du findest bei allen was, gar keine Frage. Und ich will das auch nicht schlecht reden, aber du hast halt nicht diesen einen oder zwei, wo du einfach dir jedes Spiel im Stadion denkst, boah, ist der gut oder ist das eine Freude, ihn zuzugucken, oder?
Das ist so, das ist so. Also ich weiß nicht, wir müssen jetzt in der Geschichte auch nicht, wer weiß, wie lange zurückgehen. Aber wenn man mal so die letzten Dekaden sich einfach nur mal so vor Augen führt. Du hast einen Erling Haaland gehabt, der natürlich die Leute elektrisiert hat aufgrund seiner Art, aufgrund der Tore, aufgrund seiner Persönlichkeit. Du hast dann einen Pierre-Emerick Aubameyang gehabt, der natürlich auch mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Treffsicherheit die Leute in ihren Bann gezogen hat und noch dazu auch eine schillernde Persönlichkeit war.
Ja.
Und.
Wir Dembélé, müssen jetzt gar, Sancho.
Ja, exakt. Diese Leute, die dann halt für das gewisse Extra gesorgt haben, die Leute, die so einen Wow-Effekt bei den Fans rausgekitzelt haben, die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist so. Aber man muss sich immer fragen, woher kommt das? Was sind die Gründe dafür, dass die Mannschaft von Borussia Dortmund anders strukturiert hat? Und da kann ich nur sagen, macht mir jetzt bitte nicht den Fehler und ladet diese Sehnsucht, die wir ja auch, das ist ja nicht so, dass ich nicht auch gerne irgendwie verrückte Vögel, die jetzt Überdinger machen, die mich verzaubern, auf dem Platz sehen würde. Also im Gegenteil, ich sehne mich danach auch, wenn ein Spiel Längen hat. Vor allen Dingen dann auch, wenn das Wetter noch so schlecht ist, wie es jetzt am Sonntag gewesen ist.
Dass du heimgehst und sagst, wenigstens hat sich's gelohnt.
Nass werde dabei, genau. Ja. Nein, das ist schon richtig. Aber ladet mir den Frust darüber bitte nicht beim Trainer ab.
Ja.
Sondern dann hinterfragt euch wirklich tatsächlich, ist die Mannschaft so richtig zusammengestellt worden? Was das angeht, kann ich auch nur einen kurzen Einschub da jetzt vielleicht noch machen. Es gab ja auch einen gewissen Konsens bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, bei Watzke, bei Kehl, die dann irgendwann gesagt haben, Matthias Sammer hat eine große Rolle gespielt, dessen Einfluss da ja auch nicht ganz zu unterschätzen ist als externer Berater, die gesagt haben, wir brauchen halt mehr erfahrene, gestandene Spieler, damit wir endlich mal dieses Mentalitätsproblem aus der Mannschaft rauskriegen. Weniger Künstler, mehr Leute, die Disziplin aufbringen, die professionelle Arbeitseinstellung haben. So, diesen Weg ist man dann gegangen und für diesen Weg zahlt man logischerweise auch einen gewissen Preis. Ne? Das ist so.
Ja, das auf jeden Fall. Und Olli, man darf auch nicht vergessen, ne, die negativen Stimmen, das ist ja überall im Leben so. Das ist bei Restaurantbewertungen auch so. Ne? 100 Leute gehen in ein Restaurant.
Klar.
Zwei sagen, boah, war das schlecht, das hat mir gar nicht geschmeckt. Die geben dann Feedback und die anderen 98 sagen, ja, ich brauche es eigentlich, also für mich hat alles gepasst. Ne? Und so ist es doch da auch. Und deshalb finde ich, trifft Niko Kovac, auch wenn wir ja auch oft genug kritisch sind, ne, schon auch mit seiner Aussage, die auf der PK dann danach getroffen hat, schon ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Hier ist Niko Kovac.
Ich bin ja schon ein bisschen dabei. Die Minderheit ist nicht immer die Mehrheit. Also von da, ich kenne das, ich bin da zu lange dabei und den Spaß können wir uns schon machen, aber Das ist nicht so. Wir sind schon auf einem guten Weg und wir können sicherlich besser werden. Wir können sicherlich besser werden, aber dafür bedarf es ein bisschen Zeit.
Ja, Kovac weiß natürlich, wie der Hase läuft in diesem Geschäft. Und ja, mit seinem Satz, die Minderheit ist nicht immer die Mehrheit, ja, finde ich, hat er schon recht und kann man, glaube ich, auch sehr viele Lebenssituationen auch ja, umlegen und dafür verwenden. Also es stimmt schon trotzdem, glaube ich, und das weiß er natürlich auch. Sind jetzt nicht alle Fans von euch da draußen immer, stehen die nicht immer auf und klatschen und Standing Ovations für die Leistungen, das ist doch auch ganz klar. Aber das Wichtigste, das hat Olli auch schon gesagt, ist einfach diese Mentalitätsdebatte, ein für alle Mal rauszubekommen, das haben sie geschafft. Sie treten solide auf. Wir haben in der Bundesliga eine sehr, sehr ordentliche Ausgangssituation für den BVB. In der Champions League bist du auf Rang 6 in dieser Gruppenphase, also voll auf Kurs, auch diese Playoffs da zu umgehen. Ja, DFB-Pokal war ein bisschen ungünstig und trotzdem, ja, wünscht man sich natürlich so ein paar mehr spielerischen Glanz und das findet zum Beispiel ja auch Julian Brandt, der ja genau für sowas eigentlich zuständig wäre. Hier ist er.
Das ist explizit eher aus Hoffenheim, aber grundsätzlich wünsche ich mir immer, dass wir natürlich Fußball spielen. Also ich glaube, dass wir grundsätzlich, es geht nicht darum, nur dieses eine Element zu haben. Es ist ganz sogar gut, dass wir in der Lage sind, uns anzupassen und trotzdem ein Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube einfach, dass es auch Situationen gibt, ja, wo man dann vielleicht auch mal wieder den Platz hat und mal dann wieder auf dem Ball zirkulieren kann. Ich finde unser Spiel schon sehr intensiv, wenn du einfach immer wieder dieses Auf und Ab hast. Und dann gibt es einfach auch mal Momente, wo du Ruhephasen brauchst. So. Und die müssen wir uns dann einfach nehmen. Die wird uns kein Gegner der Welt geben. So. Und dementsprechend ja, ist es für mich einfach so. Ich meine, am Ende spielen wir Fußball und wir laufen nicht Fußball.
Ja, das ist doch eine hochinteressante Aussage da von Julian Brandt. Ich meine, logischerweise, am Ende wird Fußball gespielt oder es sollte zumindest Fußball gespielt werden und es sollte nicht Fußball gelaufen werden. Interessant finde ich es deshalb, weil das ein Spieler selber gesagt hat. Also ein Kreativspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler, der natürlich einen gewissen Anspruch an sich selbst stellt und der sagt, ja, das ist schon wichtig, dass wir dieses bedeutende Spiel gegen Hoffenheim gewonnen haben. Und so habe ich ihn verstanden, der Zweck heiligt dann auch irgendwie die Mittel. Du musstest dieses Ding unbedingt gewinnen. Und dann greifst du natürlich auch zu taktischen Mitteln, die jetzt nicht unbedingt in erster Linie darauf abzielen, den Unterhaltungswert des eigenen Spielvortrags zu erhöhen, sondern die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du Hoffenheim mit ihrer Konterstärke halt nicht auf den Leim gehst, ja, sondern diese drei wichtigen Punkte auch einfasst. Genauso ist es dann ja auch passiert. Aber was ich auch finde, da klingt für mich auch, ja, sagen wir mal, so eine Sehnsucht raus, so nach dem Motto, aber wir müssen ja eigentlich auch mal wieder besser spielen und wir müssen ja auch dahin kommen, dass der Ball auch mal wieder, ja, ich sag mal, ein bisschen eleganter in den eigenen Reihen läuft, die Mannschaft dann vielleicht auch mal wieder in die Lage zu versetzen, einen Gegner auch aus dem oberen Drittel mal so richtig auseinanderzunehmen. Ja. Also beispielsweise so, wie es RB Leipzig mit Eintracht Frankfurt gemacht hat. Also da will Borussia Dortmund wieder hinkommen. Mhm. Und das ist ja auch richtig, dass du dir, sagen wir mal, dieses Ziel setzt, das wieder zu schaffen. Aber nochmal, dann muss man sich auch mal angucken, welche Spieler hat RB Leipzig derzeit in den eigenen Reihen.
Absolut.
So, und wenn ich dann zum Beispiel an Jan Diamandé denke, dann muss ich sagen, ja, das wäre ja vielleicht auch einer gewesen, der Borussia Dortmund gut zu Gesicht gestanden hätte. Und das wäre ja auch jemand gewesen, der möglicherweise auch für den BVB erschwinglich gewesen wäre. Ja, es wird dann ja oft voll immer argumentiert, dass man sagt, ja, aber es ist heutzutage nicht mehr so einfach, sagen wir mal, so ein Dembélé in einem Stadium seiner Karriere, wo jetzt die ganz großen Clubs aus England und Spanien noch nicht auf ihn aufmerksam geworden sind, zu bekommen, weil mittlerweile der Markt komplett durchgescoutet ist. Aber es gibt immer mal wieder, und das ist halt die Kunst und das ist halt auch der Anspruch an die Leute, die beim BVB für Spielertransfers zuständig sind, Lars Ricken und Sebastian Kehl, genau solche Leute zu finden dann auch zum BVB zu holen. Ja. Ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass Niko Kovac was gegen diesen Transfer gehabt hätte. Nein. Ganz bestimmt nicht.
Nee, bestimmt nicht. Und das ist ja auch ein Stück weit der Job der Scouts. Und ich finde, als Borussia Dortmund darfst du dich auch nicht kleiner machen, als du bist. Ne? Also
genau.
Ich glaube, wenn da bei einem jungen Spieler, der vielleicht sich gerade Gedanken über den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht, wenn du da vorstellig wirst, dann glaube ich, sagt da jeder junge Spieler, hey, BVB ist eine der Top-10-Mannschaften wahrscheinlich über die letzten Jahre gesehen in Europa. Immer Champions League dabei, kommen auch regelmäßig in die K.O.-Spiele in der Champions League. In der Liga auch immer vorne mit dabei, auch wenn sie vielleicht nicht in Reihe Meister werden. Aber ich glaube schon, dass das für einen jungen Spieler immer noch wahnsinnig attraktiv ist. Ne? Und ich würde mal behaupten, jetzt abgesehen mal von den finanziellen Mitteln, die ja jetzt auch nicht so schlecht sind, ist der Leipzig mit Sicherheit auch nicht schlechter aufgestellt, was Attraktivität gerade angeht, ne?
Nein, also klar, du hast immer dann ein Problem und das ist ja für jeden nachvollziehbar, wenn die englischen Spitzenclubs, wenn die Spanier kommen und meistens ja auch, wenn der FC Bayern kommt. Früher ist es noch so gewesen, dass ein Argument für den BVB gewesen ist, aber selbst wenn mich jetzt die Engländer schon auf dem Schirm haben, dann wäre es vielleicht zu früh, um jetzt zu Man City zu gehen, zu Chelsea oder zu Liverpool zu gehen, weil bei Borussia Dortmund ich die Möglichkeit habe, schon als 17-, 18-Jähriger Spielpraxis zu sammeln und mich dann für den nächsten Schritt empfehlen zu können. Das hatten wir ja. Das war ja so, dass Borussia Dortmund quasi auch diesen Ruf kultiviert hat. Also Michael Zorc hat mir mal gesagt, unser Argument, um solche Top-Talente zu kriegen, ist immer der Spielberichtsbogen. Weil auf dem Spielberichtsbogen können wir nachweisen, wir haben schon einen Jadon Sancho, einen Ousmane Dembélé, einen Pierre-Emerick Aubameyang. Als die blutjung waren, haben die bei uns schon Bundesliga gespielt und vor allem haben sie auch Champions League gespielt. Mhm. So, und davon ist man ja so ein bisschen dann abgekommen, diesen Charakter als Ausbildungsverein zu betonen, weil man selber auch der Meinung gewesen ist, wir brauchen mehr Stabilität in der Mannschaft, ein paar mehr erfahrene Spieler und vor allen Dingen auch, weil wir auch Spieler haben wollen, so hat der BVB halt gedacht und denkt teilweise wohl immer noch so, die nicht nach 1, 2, spätestens 3 guten Spielzeiten schon wieder weg sind. Weil darunter leidet natürlich auch sowas wie die Identifikation. Ein kleiner Fan, der kommt ins Stadion, der kauft sich ein Trikot von Ousmane Dembélé, weil er sich quasi fußballerisch in den verliebt hat. Und dann hat er das kaum angezogen und dann liest er Geschichten darüber, dass der sich wegstreiken will und so weiter. Also es kommt immer, glaube ich, auch bei der Transferpolitik auf ein Mischungsverhältnis an. Borussia Dortmund braucht ein stabiles Fundament. Borussia Dortmund braucht eine Achse in der Mannschaft. Aber Borussia Dortmund braucht auch, ich sag's jetzt einfach mal so, gewisse Farbtupfer. Borussia Dortmund braucht auch so einen Hauch von Exotik, der natürlich auch eine gewisse Anziehungskraft entfalten kann auf Fans. Da ist man jetzt so ein bisschen, das Pendel schlug mal eine Zeit lang zu stark in diese Richtung aus. Jetzt hat's in den vergangenen Jahren dann mehr in die andere Richtung ausgeschlagen und die Kunst ist halt immer so einen Mittelweg zu finden. Einen Kader zu haben, der stabil ist, in dem ein guter Spirit herrscht, dass wir nicht wieder über Mentalität reden müssen und gleichzeitig eben auch im Idealfall, ich sag mal, Unterschiedsspieler zu haben. Spieler, die Fans einfach lieben.
Ja, so ist es. Ich meine, und da musst du ja dann auch wieder sagen, ne, spielt dann so ein Spieler zwangsläufig unter Niko Kovac, der vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, der noch ein bisschen Entwicklungspotenzial auch hat, so, ne? Also Niko Kovac, glaube ich, guckt da schon sehr drauf, was bringt mir der Spieler in der aktuellen Situation und nicht, was bringt er mir vielleicht in einem halben Jahr, wenn ich den jetzt gut heranführe. Bestes Beispiel ist doch da eigentlich schon Julien Duranville, ne? Der jetzt eigentlich ja gar keine Rolle aktuell spielt, weil auch alle fit sind. Ist jetzt gefühlt auch schon seit 2 Saisons immer mal wieder so ein bisschen dabei, jetzt gerade gar nicht, ist dann eher bei der U23 und über den hat Niko Kovac heute auch ganz klar auf der PK gesagt, als diese Nachfrage kam, dass es einfach aktuell nicht reicht, dass andere einfach besser sind als er. Und das wäre ja eigentlich schon so ein Spieler, ne, dem du auch aufgrund seiner Antrittsschnelligkeit, der hat gute Tricks auf Lager, so einem guckst du ja auch gerne zu. Nur, ja, andere machen es halt einfach besser und deshalb, schwer, so einen Spieler dann vielleicht auch zu implementieren wieder in der Mannschaft. Olli, wie würdest du es denn jetzt sagen? Wir haben jetzt so ein bisschen über die Entwicklung gesprochen, wenn sie denn da war. Was würdest du denn sagen? Hat sich deiner Meinung nach was seit der Länderspielpause getan in diesem Bereich? Ein bisschen attraktiver, ein bisschen mehr Ideen nach vorne zu haben, ein bisschen kreativer zu sein? Oder siehst du da überhaupt gar keinen Fortschritt? Weil, also ich für mich würde sagen, auch wenn diese Leverkusen-Spiele jetzt waren, wo du dann im Pokal ausgeschieden bist, ich finde, das lässt sich schon ein bisschen besser angucken.
Ja, also man muss ja auch wirklich sagen, diese größte Phase der spielerischen, kreativen Stagnation, ich glaube, die ist überwunden. Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt wieder in bestimmten Spielsituationen basierend immer nach wie vor, und das ist halt Kovac-Fußball, basierend auf einer relativ zweckmäßigen, gesunden Risikoabwägung, jetzt auch wieder, nehmen wir beispielsweise, wie die beiden Tore gegen Hoffenheim herausgespielt worden sind, kreative Momente im Spiel hat. Aber sie ist natürlich weit davon entfernt, diese Vielzahl von kreativen Momenten zu haben, die sie ja in der Champions League teilweise öfter hat, auch unter Niko Kovac, das darf man ja auch nicht vergessen. 17 Tore geschossen beispielsweise, das waren ja jetzt nicht alles Elfmeter. Und
wenn, dann hätten sie eh verschossen.
Dann hätten sie möglicherweise eh verschossen, das stimmt. Aber sie haben jetzt auch nicht die kreativen Momente, die sie beispielsweise in den Phasen, nimm mal diese, die Regentschaft von Nuri Sahin, klammer ich jetzt mal so ein bisschen aus, weil man einfach sagen muss, dafür war sie vielleicht auch zu kurz und letztendlich zu chaotisch, was die Ergebnisse angeht. Du warst ja permanent im Krisenmodus. Mhm. Aber du hast nicht so viele kreative Momente wie die, die der BVB in der Phase, als es gut lief, von Edin Terzic gehabt hat. Und du hast auch nicht so viele kreative Momente, wie du, finde ich, in der Phase davor, das war ja Rose, war auch nur ein Jahr, die du in der Phase von Lucien Favre gehabt hast zum Beispiel. Aber die Mannschaft hat sich natürlich auch verändert. Absolut. In dieser Zeit. Was so ein bisschen das Problem ist, ich glaube, dass Niko Kovac ein Trainer ist, der junge Talente erst dann regelmäßig spielen lässt, wenn er sicher ist, die sind hundertprozentig stabil. Und da gibt es natürlich eine andere Philosophie von Trainern, anderen Trainern, die sagen, du musst junge Spieler, auch Talente, spielen lassen, damit sie sich diese Sicherheit durch Einsätze holen. Klar. Aber das ist mit Kovac nicht zu machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ich glaube auch, dass das übrigens das Problem bei Bellingham ein Stück weit ist. Aber führ es doch deinen Gedanken zu Ende, Olli.
Ja, im Grunde genommen war ich damit schon durch. Bellingham ist für mich natürlich auch nochmal interessanter Fall in dem Zusammenhang. Wobei bei ihm dazu kommt, es gibt ja immer noch Leute, gebe ich offen zu, wir Journalisten neigen ja manchmal dazu, als Kritiker so zu tun, als ob man alles wüsste. Ich sage, ich weiß es nicht, das, was viele Leute schon wissen oder glauben zu wissen, dass der vielleicht gar nicht so gut ist, wie es der BVB angenommen hat. Manchmal habe ich den Eindruck, aber ich glaube, das kann auch damit zusammenhängen, weil er geht ja kaum Risiko ein, er spielt Sicherheitspässe. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es mit dem Selbstvertrauen bei ihm noch nicht so gut ist, wie es eigentlich sein müsste, um auch beim BVB vielleicht einen Stammplatz zu erarbeiten. Oder es liegt halt daran, dass er wirklich ein Mittelfeldspieler ist, der fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber der eine oder andere erinnert sich ja noch an Julian Weigel zum Beispiel. Das war ein Mann, den konntest du immer anspielen, aber der hat nie irgendwie etwas getan, um jetzt einen Angriff zu initiieren, sondern der spielte Sicherheitspässe, der war anspielbereit, das ist auch ein Wert für die Mannschaft, diesen Wert finde ich, hat Jude Bellingham auch schon erreicht für den BVB, aber die Frage ist natürlich, gerade auch bei seinem Namen, müsste da nicht eigentlich ein bisschen mehr kommen? Und ich finde, müsste es auch. Weil ich meine, er hat 30 Millionen Euro gekostet und er wirkt noch nicht so richtig klar, er wirkt noch immer nicht so richtig angekommen in Dortmund für mich.
Ja, ich glaube, ihn lähmt schon so ein Stück weit diese, wie du es genannt hast, gesunde Risikoabwägung, ne? Weil er weiß, ich hatte einen echt schwierigen Start und jetzt versuche ich lieber mal die einfachen Dinge richtig zu machen, anstatt irgendwas Verrücktes zu wagen mit der Gefahr, dass ich dann einen katastrophalen Fehlpass spiele. Also ich finde, das merkt man bei ihm schon sehr. Übrigens witzig, hast du gelesen, dass sein Papa jetzt auch in der Kreisliga wieder kickt?
Ja, habe ich gelesen, finde ich sehr interessant. Weil,
da könnten wir mal zugucken.
Ja, definitiv.
Du hast ja schon viel über den erzählt, ne? Dieser Non-League-Spieler. Ja. Da geht es dann schon oft wahrscheinlich, auch in der Kreisliga Schienbein gegen Schienbein.
Ja, definitiv. Der soll irgendwie bis zu 1000 Non-League-Spiele, also unterklassige Spiele, in England gemacht haben. Ist ein Vollblut-Mittelstürmer, ein Torjäger. Also, wie gesagt, wenn Serou Guirassy nicht so langsam die Kurve kriegt. Ne?
Olli, dann gibt es noch Fabio Silva.
Ja, genau.
Dann
fordere ich aber auch Mark Bellingham.
Das wäre doch schön.
Es könnte auch sehr lustig werden, wenn er anschließend Interviews gibt.
Ja, ja, ich glaube auch.
Und dann sehr emotional.
Dann könnte sich auch Choke mal hinstellen und Reden schwingen, wenn Mark denn nicht spielen würde. Weil das geht ja gar nicht, wenn der Papa dann nicht spielt. Könnte sich mal mit Sebastian Kehl unterhalten. Olli, lass uns mal noch über einen Spieler sprechen, der auch getroffen hat. Du hast ihn davor schon genannt. Nico Schlotter hat mal wieder seinen Bizeps zeigen dürfen, hat er sich ja gerade in seiner Verletzungspause antrainieren können und dürfen. Es ist natürlich nach wie vor unruhig um ihn, ihr wisst es natürlich alle. Lass uns mal gerne reinhören, was Sebastian Kehl nach dem Spiel zu seinem Jubel gesagt hat, der schon, fand ich, schon sehr emotional war.
Ich glaube, er hat sich die Binde schnell vom Arm gerissen, weil nicht, dass sie platzt bei dem Torjubel, aber nein, ich glaube, das zweite Tor war sehr wichtig insgesamt im Spiel. Auch für Schlotti natürlich. Wurde jetzt auch in den letzten Tagen viel geschrieben. Und damit ist dann auch alles gesagt, glaube ich.
Ja, das stimmt. Das T-Shirt, ich habe gerade, während wir hier aufnehmen, mir noch mal ein Bild von ihm auf den Monitor meines Computers geholt, wo man das so richtig schön sehen kann, wie er quasi jubelt und dabei die Muskeln anspannt. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus.
Und jetzt holst du da morgen auch Hanteln, Olli.
Müsste ich eigentlich, wenn man das so sieht. Obwohl, nee, das ist der Unterschied. Das, was ich aufholen müsste, ist so groß, das frustriert einen. Das ist irgendwie keine gute Motivation. Aber, was ich interessant fand, ein extrem emotionaler Jubel für ihn. Und das zeigt auch so ein bisschen man neigt natürlich dazu, vielleicht ein bisschen viel hinein zu interpretieren, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Also das zeigt, glaube ich, auch, dass ein gewisser Druck von ihm abgefallen ist durch diesen Treffer, weil die letzten Spiele von ihm, ich glaube, da sind wir uns einig, das waren nicht die besten, seitdem er beim BVB da ist. Ja, genau. Also es gab dann auch ein paar Fehler, dann gab es diese etwas aktionistische Aktion jetzt im DFB-Pokal auch gegen Leverkusen, wo er vorne drauf geht und dadurch Räume für Leverkusen öffnet. Also
hat Kovac mir direkt danach gesagt, dass er alles richtig gemacht hätte in der Situation. Aber ich glaube, da haben wir wieder den Kovac, der dann lieber mal Blödsinn erzähle, anstatt einen Spieler anzuziehen.
Ja, weil er halt clever ist. Was hätte er davon gehabt, wenn er jetzt einen Spieler anzählt, der, sagen wir mal, gerade in Vertragsgesprächen mit Borussia Dortmund ist. Also das überrascht mich jetzt weniger. Aber wie auch immer, man merkt ihm halt auch an, dass er in den letzten Wochen nicht so richtig frei gewesen ist, dass sich da vielleicht auch ein bisschen Frust bei ihm aufgebaut hat und dass ihn möglicherweise auch dieses Zukunftsthema, was heißt möglicherweise, es wird ganz sicher so sein, schon auch beschäftigt. Und ja, da klar. Tut es natürlich gut, wenn du der Mannschaft natürlich mit zum Tor dann auch helfen kannst. Mal war er jetzt auch nicht schlecht gemacht. Ich habe gedacht, der rutscht jetzt aus, ne, beim Schussversuch. Das wird nichts, aber es wurde was. Ne?
Ja. Ja, absolut. Und am Ende hat er zweiten sehr, sehr wichtigen Treffer erzielt und dann war eigentlich das ganze Spiel gelesen, weil eben der BVB es dann sehr gut runtergespielt hat und Hoffenheim auch dann gar nicht mehr gefährlich wurde. Gibt ja so ein paar Kandidaten, ne, bei denen der Vertrag ausläuft. Pascal Groß beispielsweise. Mit Alex Meyer hat man ja jetzt verlängert. Auch eine sehr, sehr positive Nummer, glaube ich. Der ist einfach wahnsinnig beliebt. Der ist halt immer da. Ne? Wenn es brennt, stellt er sich rein. Ist aber auch, glaube ich, hat absolut diese Nummer 2 akzeptiert und ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und auch bei Nico Schlotterbeck läuft ja noch bis 2027. Naja, aber da gibt es eben jetzt auch schon Vertragsgespräche. Und auch bei Julian Brandt. Dessen Vertrag läuft nämlich im kommenden Sommer aus. Aktuell, ja, weiß man es nicht. Ich glaube, durch die letzten Wochen. Und meide auch zu wissen, dass der BVB da durchaus positiv gegenübersteht, das vielleicht nochmal zu verlängern. Vielleicht auch ein bisschen was anzupassen im finanziellen Rahmen. Aber lass uns mal reinhören, Olli, was Julian Brandt zu dieser Thematik heute nach dem Spiel dazu gesagt hat.
Gerne.
Nö, wir machen jetzt das Jahr sauber erstmal zu Ende mit den letzten drei Partien und dann werden wir uns sicherlich oder im Neujahr zusammensetzen. So, das ist der Zeitplan. Da bin ich auch mit Kelly auch gut im Kontakt. Ich meine, wir sind ja keine Fremden, wir kennen uns ja schon lange und ich bin jetzt aber kein Fan, jetzt auf einmal mittendrin irgendwie über irgendwelche Themen zu quatschen, wo dann doch wichtige Wochen anstanden. Wie gesagt, jetzt vor 3-4 Tagen war ein wichtiges Spiel. Das wäre der falsche Zeitraum gewesen.
Tendenz ist aber, dass du schon bleibst. Ne?
Für alles möglich.
Ja, clevere Nachfrage. Übrigens von unserem Kollegen Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Das war derjenige, der da nochmal gesagt hat, aber die Tendenz ist und so weiter. Aber dann leider Gottes auch eine sehr, sehr clevere Antwort von Julian Brandt, alles ist möglich. Das heißt, er lässt sich alle Optionen offen. Und ich bin wirklich gespannt auf diese Entscheidung. Wenn man das jetzt vergleicht mit Schlotterbeck, hinkt ein bisschen logischerweise im Vergleich auch, Schlotterbeck ist natürlich ein Spieler, der jetzt in aller Munde ist und der wahrscheinlich auch deutlich mehr umworben ist. Ein paar Jährchen jünger ist, deutlich mehr umworben ist auf dem internationalen Markt. Im Weg, den Julian Brandt gegangen ist, wenn man den sich nochmal vor Augen führt, seitdem Niko Kovac da ist, der ihn ja quasi, ich finde auch tatsächlich recht einfühlsam, so ein bisschen wieder aus der Versenkung gezogen hat, indem er ihn halt auch stark geregnet hat, indem er ihm auch so ein bisschen geredet hat, natürlich, ich habe der Regen, der beschäftigt mich immer noch, den ich abgekriegt habe, stark geredet hat, was ihm sicherlich auch gut getan hat. Da sollte man ja eigentlich meinen, dass ein Spieler sagt, ja, diesen Weg, den würde ich gerne weitergehen. Aber es ist natürlich ist eine relativ lange Zeit jetzt auch beim BVB, insgesamt immer so ein Auf und Ab gewesen. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch jemand ist, der tatsächlich mal erstmal für sich ins Reine kriegen muss, was will ich eigentlich noch von meiner Laufbahn?
Was sagt dir dein Gefühl, Olli? Weil ich bin auch hin und her gerissen tatsächlich, was Julian Brandt betrifft. Auf der einen Seite finde ich, es ist ein super Typ, der unfassbare Fähigkeiten am Ball mit sich bringt. Aber ich stempel ihn halt auch immer ein bisschen ab, so zu der Generation beim BVB, die jetzt nicht so wahnsinnig für Furore gesorgt hat. Klar war dieser Einzug ins Champions-League-Finale gar keine Frage. Und er hat auch immer eine Rolle gespielt. Aber ich bin hin und her gerissen. Es ist vielleicht auch schlauer, da mal einen Cut zu machen. Und ich will jetzt überhaupt gar nicht von Altlasten sprechen. Das ist auch ein bisschen immer so ein Stück weit despektierlich, wenn es um Menschen geht. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ob man sich einfach mal so von einer bestimmten Generation verabschiedet, um einfach mal Platz für neue Spieler und für eine neue Generation zu schaffen. Ich weiß es nicht. Menschlich fände ich es schade, weil ich ihn als Typen auch sehr, sehr gerne mag, tatsächlich.
Ja, es ist so. Aber ich meine, es ist jetzt ja auch kein reines Wunschkonzert. Ich könnte mir vorstellen, wenn er einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund bekommt, wenn es zu einer Verlängerung kommt, dann müsste er auch finanziell beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, gewisse Abstriche machen. Ja. Das ist das eine. Das hört sich mal komisch an, wenn Spieler sagen, ja, ich fühle mich nicht wertgeschätzt mit Verweis auf den Gehaltsstreifen. Andererseits, ein bisschen was dran ist da ja auch. Das heißt, du bekommst dann auch schwarz auf weiß präsentiert bei einer Verlängerung. Boah, ja, zukünftig bist du halt auch im Ranking so ein bisschen gesunken, das spielt da sicherlich auch eine Rolle.
Aber wo soll er denn mehr verdienen jetzt noch? Also
das ist die Frage. Aber ich glaube schon, dass Julian Brandt jemand ist, so wie mein Eindruck von ihm ist, dem es jetzt auch nicht nur darum geht. Ich glaube, er hat so ein bisschen das Pech gehabt, dass, sagen wir mal so, wenn, wie viele andere, die damals dabei waren, leidet er auch unter dieser verpassten Meisterschaft am letzten Spieltag. Ja. Sonst würde er heutzutage auch ganz anders wahrgenommen werden. Dann hättest du einen ganz anderen Platz auch in den Annalen. Und das würde auch dann für dich bedeuten, dass du mit dem Club dann auch mehr verwoben bist, weil du da einen unfassbaren Erfolg gehabt hättest. Das ist ihm nicht vergönnt gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, dass Niko Kovac jemand ist, der ihn sehr gerne behalten würde, weil er weiß, dass er Fähigkeiten nach wie vor hat, die der Mannschaft auch gut tun. Er ist ein vielseitiger Spieler, er ist ein Spieler, der sich nie beklagt. Ich meine, es ist ja immerhin mal ein klassischer Zehner gewesen. Diese Position hat er ja schon Ewigkeiten nicht mehr bekleidet. Er spielt auf einer Flügelposition, obwohl er jetzt auch nicht der Schnellste ist. Aber selbst da versteht das ja immer wieder auch einen Impact zu haben. Ich glaube, dass Kovac ihn gerne halten würde. Ich glaube, dass Borussia Dortmund, wenn er einigermaßen sich committet, ihn auch gerne halten würde. Aber ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, wovon er eventuell noch träumt.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Typ wäre, den es vielleicht dann auch mal dann doch nochmal in die USA zieht oder so. Hast du jetzt natürlich auch bei Thomas Müller gesehen, ne, was da wieder für ein Hype entstanden ist durch so einen Wechsel. Ganz die Hausnummer ist er wahrscheinlich nicht, aber zeigt dann doch, wie attraktiv auch Fußball in den USA sein kann. Und ich glaube, da könnten wir uns auch, das würde jetzt den Rahmen sprengen, noch einen Blick auf die WM zu werfen, aber diese Auslosung, sagen wir so, war alles ein bisschen wild. Könnte aber auch vielversprechend sein für die kommende WM, dass sie das alles in Bewegung setzen, dass das eine ordentliche Show wird und dass das ordentlich Platz in der Gesellschaft findet. Also ich glaube, da müssen wir uns bei den US-Amerikanern keine Gedanken machen. Aber ja, wer weiß, wir warten ab und werfen noch einen Blick auf die nähere Zukunft, Olli, im Schnelldurchlauf mit Blick auf die Uhr. Champions League Mittwoch. Wir haben schon gesagt, sie können einen Riesenschritt machen. Ich meine, der BVB ist Sechster, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Zweitbeste Offensive in der Champions League hinter Paris. Und es stehen ja auch nur Vereine wie Arsenal, Paris, Bayern, Inter und Real vor dem BVB. Ja. Und der BVB steht vor Vereinen wie Chelsea, City, Liverpool, Atletico Madrid, Tottenham, Barca, Juve und so weiter. Also die machen da echt einen richtig, richtig guten Job. Und jetzt geht's gegen eine Mannschaft, Olli, gegen die ich ja sehr, sehr gerne auswärts gespielt hätte. In Norwegen, nördlich des Polarkreises gegen Bodø/Glimt.
Das ist so. Aber das ist ein bisschen die Krux dieser Ligaphase beziehungsweise der Paarung von Borussia Dortmund in dieser Ligaphase. Also einige Mannschaften, die nach Dortmund bereits reisen mussten, die hätte ich gerne zu Hause gesehen, einfach weil sie aus einer wunderschönen Stadt kommen. Ich war auch beispielsweise noch nie in Bilbao, hätte ich auch gerne gemacht, aber Norwegen, Bodø/Glimt, das wäre sicherlich auch mal was richtig, richtig Geiles gewesen. Muss eine tolle Stadt sein. Ich krieg seit ein paar Tagen immer so Imagewerbung von der Stadt.
Da sagt noch einer, das Handy hört nicht zu, ne?
So ist es, so ist es. Und da muss ich sagen, wow, das ist aber, das wäre wirklich was, was Außergewöhnliches. Mhm. Ne?
Ja, soll eine sehr, sehr lebenswerte Stadt tatsächlich sein. Mhm. Ich stelle sie euch mal so kurz vor, weil ich mich die letzten Tage tatsächlich schon ein bisschen mit der Stadt beschäftigt habe. Also Buda, wie man das ausspricht auf Skandinavisch, liegt im Norden Norwegens, mhm. also sogar nördlich des Polarkreises. Aktuell geht die Sonne kurz vor Mittag auf und geht kurz nach Mittag wieder unter. Also gerade mal ein bisschen mehr als 2 Sonnenstunden ist es da hell. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie es da aktuell aussieht. Dafür ist es im Sommer ja auch eigentlich nie dunkel. Also da kannst du dann noch um 1 baden gehen bei jetzt nie Sonnenschein, aber da ist es schon noch ordentlich hell. Nur 45.000 Einwohner leben in der Stadt. Also wir haben mal so geguckt, ungefähr so wie Pirmasens, kleiner als Heidenheim. So in die Richtung geht's. Stadion ist das kleinste in der diesjährigen Champions League-Saison, gerade mal Platz für 8.200 Fans. Der Verein Bodo Glimt ist oft so zwischen erster und zweiter Liga gependelt. Allerdings beim letzten Aufstieg 2017 dann direkt danach die Vizemeisterschaft geholt und sind jetzt eben in den letzten 6 Jahren 4-mal Meister geworden. Mhm. In der aktuellen Saison Vizemeister, die ist nämlich schon zu Ende seit vorletztem Wochenende. Die spielen wegen des Wetters und des strengen Winters nur immer von Ende März bis Ende November. Und da haben sie halt auch Mannschaften abgehängt, Olli, die früher ja auch international immer mal wieder für Furore gesorgt haben, nämlich Molde FK und Rosenborg Trondheim. Also denen haben sie so ein Stück weit den Rang abgelaufen. Ne? Und die gilt es auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Nee, übrigens sehr, sehr spannend, die Kaderzusammenstellung. Das noch kurz am Rande. Also die haben nur 5 Legionäre, also nur 5 Spieler, die aus einem anderen Land kommen. Sonst alles Norweger, die meisten aus der Region. Und jetzt kommt das Verrückte, 3 Spieler sind sogar in Buda selbst geboren. Also das muss man sich mal vorstellen. 45.000 Einwohner und jetzt spielen 3 von denen, die dort geboren sind, auch in der Champions League gegen die ganz großen Namen. Das ist schon verrückt.
Also es ist schon cool. Also ich meine, es ist ja tatsächlich auch im modernen Fußball eher selten geworden, dass Mannschaften, die jetzt aus kleinen Städten, meine ich jetzt gar nicht abwertend, vielleicht aus Provinzen, die eher abgelegen sind, die jetzt keine Metropolregion darstellen, dass die in der Champions League spielen. Das ist vielleicht tatsächlich neben vielen Dingen, die halt nicht so gut sind, was man auch sicherlich beklagen kann, dass das Teilnehmerfeld jetzt so groß ist in der Champions League. Das steigert ja jetzt nicht unbedingt, auch wenn man diese lange Ligaphase sieht, die Spannung. Auf der anderen Seite ist das auch immer wieder interessant, wenn man dann tatsächlich erstmal mit einer Mannschaft wie jetzt beispielsweise Bodo Glimt zu tun bekommt und man ein bisschen was erfährt, auch über die Stadt, aus der dieser sicherlich bemerkenswerte Voll. Verein stammt. Ja. Das ist schon, finde ich immer wieder so ein Touch von Abenteuer, der da auch reinkommt. Aber wie gesagt, schade ist halt, dass dieses Spiel in Dortmund stattfinden wird.
Ja, absolut. Wobei, wie gesagt, also ich glaube, das Wetter vor Ort ist dort auch Küstenstadt echt richtig, richtig ungemütlich. Ständige Wetterumschläge, Olli, da redest du dann wieder die ganze Zeit von Regen. Das wollen wir auch nicht.
Ja, okay, daher, das ist nicht mein Wetter, das gebe ich zu. Aber wer weiß, da müsste man doch, wenn die nördlich des Polarkreises sind, da müsste man doch auch Polarlichter sehen können dort.
Das ist richtig, kann man. Also ist, glaube ich, jetzt auch Hochsaison dafür. Leider kommt es nicht so weit. Und wie gesagt, also ich warne jetzt einfach mal vorsichtig vor diesem Verein. Sie haben zwar erst 2 Punkte, allerdings gegen Tottenham und Sparta Prag und gegen die anderen Clubs, die sie gespielt haben. Gegen, was war es, Juve beispielsweise auch nur mit 1 Torunterschied verloren, gegen Galatasaray 3-1 verloren. Aber trotzdem, die spielen schon auch sehr, sehr erfrischenden und mutigen Fußball. Und Olli, das noch als Zeitinfo, die sind bereits am letzten Mittwoch nach Marbella geflogen, dort, wo der BVB sich eigentlich dann auch im Januar vorbereitet auf die Rückrunde oder eben auf die Zeit nach Weihnachten. Weil auf der einen Seite Wetter, Klima, Dunkelheit, hab ich angesprochen. Und weil sie auch in Norwegen nur immer auf Kunstrasen spielen. Und im Signal Iduna Park liegt ja ein Hybridrasen. Und deshalb testen die das jetzt. Und weil die Saison schon vorbei ist, können sie sich diesen Trip ermöglichen. Und bereiten sie jetzt in der spanischen Sonne vor. Und fliegen dann schätzungsweise am Dienstag nach Dortmund. Und akklimatisieren sich dann noch ein bisschen. Und wie gesagt, ein Spieler, das noch kurz am Ende dieser Folge, der könnte dem einen oder anderen von euch auch ein Begriff sein. Jens Petter Hauge. Olli, sagt dir der Name etwas?
Ja. Eintracht Frankfurt.
Kann ja, das sein? Korrekt. Ja, korrekt. Mhm. Er ist damals vom AC Mailand nämlich. Von der AC Mailand nach Frankfurt gewechselt und hat dann direkt in der ersten Saison die Europa League gewonnen, diese Wahnsinnsreise da mit dem Sieg, unter anderem diese Wahnsinnsspiele der Frankfurter in Barcelona, als dann 30.000 Frankfurter mit ohne Tickets, völlig egal, da das Baskenland gestürmt haben, kann man schon sagen. Und das ist ein überragender Kicker. Also wenn ihr mal Zeit habt und auf sowas steht, könnt ihr mal auf YouTube seinen Namen eingeben. Da gibt es so ganz viele Compilation-Videos, wie der trickst und so weiter. Also echt ein guter Typ und ich durfte den noch interviewen. Und ich erzähle euch das, weil ich euch gerne einen Ton von ihm vorspielen möchte aus diesem Interview. Ist auf Englisch. Ich übersetze euch gleich nochmal, wenn ihr vielleicht das ein oder andere nicht perfekt versteht. Tonqualität verzeiht ihr mir jetzt hoffentlich. Und zwar habe ich ihn angesprochen auf Julian Riason, auf seinen Landsmann. Und das hat Jens Petter Hauge zu ihm gesagt.
He's a really good guy and when he goes on the pitch, he gives everything, no matter what. He play with his whole body, his whole soul. I think the fans really love him because he always gives 100%, and then you see also when you have the ball that he's a top player. He got so much quality, so it's gonna be a big challenge for him. And personally, I know him well, but when he go on the pitch, he don't care about that. If he has the chance to send me flying into the advertiser on the side, he will do it. So we are prepared for that, and it's gonna be a great fight.
Ja, dann freuen wir uns doch mal auf den großartigen Kampf und wollen wir mal hoffen, dass das norwegische Duell zwischen Riason und Hauge dann im Rahmen bleibt, ne? Und dass da keiner in die Bande geht. Aber am tollen Humor auf jeden Fall, den absolut. Er da hat.
Absolut, richtig guter Typ und ich glaube, was er gesagt hat, ne, also Riason immer ein Typ, der immer 100% gibt, ne, er kann auch ein bisschen was mit dem Ball am Fuß rum und sie kennen sich ewig lange und wenn er die Chance hat, ihn in die Werbebande fliegen zu lassen, dann wird das tun. Wir gucken mal, ob es denn so ist. Vielleicht sitzt ihr ja direkt hinter der Werbebande, dann seht ihr Jens Petter Hauge, der dann wahrscheinlich sogar der direkte Gegenspieler von Julian Riason sein wird. Wenn er denn von Anfang an spielt, könnte das ein gutes und spannendes Duell sein. Und ich mag es auch mal, so Mannschaften zu sehen, die man sonst nie sieht.
Ja, ich definitiv auch.
Und wie gesagt, ich glaube, die sind echt gut.
Ein Hauch von Exotik und Manni, deine Unterlagen, die du da gesammelt hast, die musst du mir nochmal zukommen lassen, weil ich mache am Mittwoch bei dem Spiel Radio live.
Ui, ne? Das mache ich.
Ich brauche Stoff. Ne? Sag's keinem weiter.
Alles klar. Dann, Olli, schicke ich dir den Stoff noch weiter.
Ja, wunderbar.
10:50, wir machen Feierabend, du darfst ins Bett, hoffentlich bist du wieder warm und euch dann morgen einen guten Start in die Woche.
So ist es. Kann ich mich nur anschließen. Macht es gut und gibt noch ein bisschen was zu besprechen bis Weihnachten. Champions League am Mittwoch, dann die beiden Bundesligaspiele in Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Und das Schöne ist, es wird rund um den BVB nie langweilig und ich hoffe auch in der Dortmund-Woche nicht. Bis dann. Macht's gut. Ich hab